Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und wie wir ja in der vergangenen Woche angekündigt haben, pausieren wir 2 Wochen mit dem Wochenend-Podcast. Das bedeutet aber natürlich noch lange nicht, dass wir euch hier allein lassen. Ganz im Gegenteil, wir haben uns gedacht, Mensch, gerade in der aktuellen Zeit, Wrestling ist gerade so ein bisschen schwierig, hier und da, ohne Publikum, haben wir uns überlegt, Mensch, reisen wir doch mal zurück in die 90er. Ein bisschen Nostalgie tut immer gut. Deswegen haben wir für euch in den Archiven gekramt und liefern euch hier die Retro-Review zu WrestleMania 6 mit dem Shaggy, dem David, meiner Wenigkeit, dem Olaf Bleich. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran. Wenn ihr das hier mögt, dann könnt ihr natürlich auch gerne noch aktuellen Kram haben. Wir machen aktuell die Helden aus der zweiten Reihe auf Patreon und Steady, da geht's um Dungeon of Doom. Und wir haben auch den Fragen-Podcast für alle Unterstützer, also schon ab $2, jetzt auch am Sonntagnachmittag veröffentlicht. Also, wenn ihr da noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, schaut da gerne vorbei. Und jetzt ab die Post mit WrestleMania 6, der Ultimate Challenge. Viel Spaß beim Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zu unserer Special-Review, dem Rewatch zu WrestleMania 6. Wir schwelgen ein bisschen in Erinnerung. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und dieser Event, mit dem verbinden wir natürlich ganz, ganz viele Erinnerungen und deswegen, ja, da habe ich ja 2 meiner lieben Kompagnons eingeladen. Auf der einen Seite ist natürlich der David Kloß von MannTV. Schönen guten Tag.
Hallo.
Und in der anderen Leitung, da ist der Michael Shaggy Spaß. Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag. Und ich bin schon ganz heiß. Lass uns einfach gleich loslegen, lieber Olaf.
Ja, es ist ein bisschen crazy. Wir verbinden ja irgendwie alle ganz viel mit WrestleMania 6. Shaggy, du warst ja auch jemand, der schon immer gesagt hat, wenn wir mal irgendwie so eine Retro-Geschichte machen, lass WrestleMania 6 machen. Wieso eigentlich? Wieso ist das eine besondere WrestleMania für dich?
Na, zum einen war es, glaube ich, das erste große Ereignis, was ich wirklich komplett gesehen habe, damals auf Tele5 noch. Ja, ich glaube, Tele5 war es, Olaf, ja. Komplett gesehen und ich habe zwar im Jahr davor schon mit Wrestling angefangen, das waren noch die alten Catch-Up-Sendungen und vereinzelt so ein paar andere Sachen, aber so WrestleMania 6 hat mich dann final wirklich zum Wrestling-Fan gemacht und ich glaube, ohne WrestleMania 6 würde ich vielleicht heute nicht hier sitzen, wer weiß das schon.
Wer weiß das schon, genau. Bei David ist es, glaube ich, auch so ähnlich, ne? Bei dir war es, glaube ich, auch der erste Event, den du gesehen hast, oder?
Genau, in Spanien mit meinem Opa zusammen und den haben wir auch komplett geguckt. Und ich verbinde mit WrestleMania 6 aber auch, dass es für mich halt, zumindest in Retro-Perspektive, so ist, dass die WrestleMania war, wo erstmals fast alle Wrestler auch einen Entrance hatten, also eine Musik.
Das stimmt, davor war das nicht immer so, obwohl mir hier auch die Anzahl der Jobber-Entrances echt aufgefallen ist. Also das muss ich auch mal sagen.
Aber das waren immer die alten Wrestler. Wenn du darauf geachtet hast, das war einmal die alte Generation, die halt kurz vorm Ende war. Die waren meistens die ohne Musik.
Ja, das stimmt.
Und dann kam aber jetzt eher die Generation dazu mit der Musik. Und was ich halt noch verbinde damit, ist einfach diese riesige Crowd in einem Sky Dome mit der gigantischen Leinwand, wo ich immer noch nicht weiß, wie das geht.
Ja, die ganze Veranstaltung hat eine ganz besondere Atmosphäre. Machen wir mal so ein bisschen hier den Datenabgleich. Ne? Der Event fand am 1. April 1990 statt in Toronto, Kanada und war natürlich im Sky Dome. Es waren knapp 68.000 Zuschauer anwesend. Lief unter der Geschichte The Ultimate Challenge natürlich der Warrior, der IC-Champion, der Hulk Hogan um den WWF-Championship herausfordert. Das war ja eine ganz besondere Kiste. Title for Title hieß es ja damals. Das gab es ja auch nicht allzu oft.
Ja, und bei Face mir ist gegen Face.
Und Face gegen Face. Das gab es übrigens, das ist lustig, da habe ich heute nochmal nachgelesen. Es gab 4 WrestleManias, die am 1. April stattgefunden haben, ihre jeweiligen Jahre. Und jedes Mal gab es auch ein Aufeinandertreffen Face gegen Face. Also mal, ich glaube, WrestleMania 17 war auch mit dabei, mit Rock gegen Austin. Da gab es zwar dann am Ende noch den Heel-Turn, aber da war das eben auch so. Ganz lustiger Fun-Fact so nebenbei. Bei mir ist es übrigens so ähnlich. Ich habe auch ganz ähnliche Erinnerungen an den Event. Also bei mir hat es damals, glaube ich, mein Bruder, ich habe aus der Videothek mitgebracht oder irgendwie aufgenommen und hat mir das dann gezeigt. Und bei mir ist eben auch der Hauptkampf, ne, Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan, war für mich absolut ausschlaggebend dafür, dass ich dann Wrestling-Fan geworden bin und auch geblieben bin. Und ich weiß, dass ich damals total emotional investiert war in diese ganze Geschichte und fast geweint habe, als ich Hogan und der Warrior am Ende umarmt haben und so. Also ganz furchtbar. So im Nachgang ist mir aufgefallen, mein Gott, sind das viele Kämpfe. War das schon immer so? 14 Kämpfe, Shaggy. crazy, oder? Und die Veranstaltung ist also auf dem Network über 3,5 Stunden lang. Bei mir war die damals nur 3, glaube ich, weil die von irgendeiner Kassette überspielt worden ist, die wahrscheinlich dann gekürzt worden ist. Also, wie war das bei dir? Also, warst du überrascht? Ich habe mich gewundert, dass es so viele waren.
Ich war im Nachhinein auch überrascht, als ich es mir dann angeschaut habe. Tatsächlich kam es mir auch damals nicht so lang vor und auch nicht so viele Matches. Aber man muss ja auch sagen, dass eigentlich alle außer der Main Event keines, also nicht wirklich Matches mit Relevanz waren. Und da waren ja auch wirklich viele, ja, wenn man so will, Edeljobber-Kämpfe so von der Bedeutung her dabei. Und einige Matches, die ja sogar auch im Countout oder Disqualifikation geendet haben. Also sehr untypisch für eine WrestleMania irgendwie, aber damals ist mir das gar nicht so aufgefallen.
Ja, also mir ging das da ganz ähnlich. Ich habe mir das angeschaut und denke so, ja, mein Gott, die sind ja, kaum Kampf ist irgendwie länger als 6, 7, 8 Minuten. Teilweise, ich meine, der Opener ist gerade mal noch nicht mal 4 Minuten lang. David, wie war das bei dir? Hast du dich da auch gewundert oder hast du es noch im Kopf gehabt?
Ich hatte das noch im Hinterkopf, dass quasi die WrestleMania für alle da ist, die halt mal sehen wollten, welche Wrestler waren damals bei der WWF. Weil im Grunde genommen jeder hatte irgendwie ein Match da. Und jetzt, ich habe mir das Ganze gestern jetzt noch mal angeschaut und heute den Rest. Ich muss zugeben, ich bin ganz froh deswegen oder darüber, dass es halt so kurze Matches waren, weil die Wrestler damals waren halt schon deutlich limitierter und es wäre halt blöd gewesen, dass du halt 5 Matches siehst, wo halt der Bodyslam noch wiederkommt und so weiter. So wurde das ein bisschen vermieden. Weshalb deine Videokassette kürzer war, kann ich erklären. Bei dir fehlten wahrscheinlich die Interviews.
Ja, so war es, glaube ich, auch. Also es war ja wirklich so, dass quasi vor jedem Match dann auch nochmal, also nicht vor jedem Match, aber zu sehr, sehr vielen der Matches, dann auch wirklich diese Einspieler kamen. Egal, was ich auch lustig fand, zum Beispiel mit Big Bossman und Akeem noch mal vorweg und solche Geschichten. Also da hat man auf jeden Fall auch noch mal Zeit gefüllt. Und ja, lass mal so ein bisschen den Card-Rundown machen. Und dann am Ende werden wir mal ein bisschen drüber sprechen, ob dieser Event auch heute noch für uns legendär ist. Ne? Also es gab auch ein Dark-Match übrigens. Ne? Dark-Match übrigens Paul Roma gegen den Brooklyn Brawler. So, wenn das mal kein Dark Match ist, was den Namen
keiner weiß, wie lang das Match ist.
Genau.
Das Match habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Aber es gab nicht nur, ganz kurz, bevor wir damit anfangen, ja nicht nur die Einspieler vor den Matches, es gab ja sogar Interviews mit ganz, ganz vielen Teilnehmern auch nach den Matches.
Das stimmt.
Interviews, wo jetzt auch Demolition ihren Titelgewinn gefeiert haben, Bobby Heenan dann im Nachhinein nochmal über die Giant-Situation gesprochen hat. Also das ist ja auch ziemlich untypisch, dass es dann Backstage-Segmente nach den Matches irgendwie zu fast jedem Match noch gab. Oder zumindest zum Großteil der Matches.
Gefällt euch sowas eigentlich?
Noch anders. Ja. Ja, findest du nicht? Also ich finde gerade, um Fäden weiter zu spinnen, sind diese Segmente eigentlich sehr gut. Beispielsweise Macho King am Ende, dass der dann noch ein Interview macht. Das hat halt eher unterstrichen, dass halt die Fäde noch nicht vorbei ist.
Das stimmt. Ja, also ich fand das auch irgendwie ganz nett, aber auch so vor allem aus nostalgischen Gründen irgendwie, die alle dann nochmal zu hören und nochmal auch den Unterschied zwischen damaligen Promos und heutigen Promos irgendwie zu hören, das ist schon ein Unterschied. Und auch gerade so ein Roddy Piper, der dann auch eine ewig lange Promo hält, wo du das Gefühl hast, okay, komm mal auf den Punkt, mein Freund, irgendwie, naja. Lass mal so ein bisschen die Karte durchgehen hier. Wir starten mit Rick Martel gegen Coco Beware. So, Shaggy, du darfst wieder einen Witz über meine Größe machen, wo wir Coco Beware sind.
Wieso soll ich Witz über deine Größe machen? Sowas macht man nicht, sowas gehört sich nicht.
Du lässt doch keine Gelegenheit dazu aus eigentlich.
Nein, würde ich jetzt nicht machen. Würde ich niemals machen.
Coco Beware, Opener, das schreit auch nach Opener, oder?
Das schreit auf jeden Fall nach Opener. Coco Beware war ja nie jetzt wirklich ein schlechter Wrestler. Der hat schon irgendwie so auch seine Fans gehabt und war auch gut dafür, die Stimmung anzuheizen. War da ja natürlich ein guter Opener sicherlich. Wobei auch hier klar war, wer dann am Ende gewinnen würde. Das war ja auch ein sehr, sehr kurzes Match. Rick Martel gerade so in seiner Streak so als Heel, so nach dem Ende von Strikeforce, ein paar Monate später, war auf einem guten Weg. Der hatte zwar auch eine schreckliche Frisur in dem Match. Später hat er diesen Zopf gehabt, das ging ja noch. Aber zu dem Zeitpunkt hatte er ja noch seine Fukuhila-Dauerwelle. Aber was wir in dem Match jetzt hier das erste Mal gesehen haben und was uns ja den ganzen Abend begleitet hat, ist der Entrance der Leute in diesem kleinen Ring. Die wurden ja alle in so einem kleinen Ring, ja, zum Ring gefahren.
Und das fast alle.
Fast alle. Das fand ich
ja, ganz nett. Ja, weil Main Event nicht.
Ja, das beim Main Event natürlich Ausnahme. Nicht. Das hätte natürlich auch nicht gepasst, aber so die unwichtigen Matches wurden dabei, und den unwichtigen Matches wurden alle zum Ring gebracht.
Die anderen 14.
Aber das hat aber schon gepasst, und ich fand eher auch den Ringaufbau ein bisschen lustig. Ist euch aufgefallen, dass der Ring ein bisschen höher stand als der Zuschauerraum?
Ich fand das super, das ist mir auch beim Gucken aufgefallen, gerade beim Main Event, beim Teddy Biase gegen Jack Roberts, gibt es eine Kameraperspektive, wo man das super sieht. Das ist klasse, gerade halt für mich, ich bin ja auch kleiner. Wenn ich dann irgendwie da in Reihe 5 oder so sitze, da ist ein größerer vor mir, das war's dann. Und ja. In dem Falle hat man das halt sehr klug gelöst, und das wäre auch was ich eigentlich heutzutage gern sehen würde.
Ja, aber dann Outside Brawls sind da ein bisschen merkwürdig aus, oder? Also, weil dann war es ja auch, ich hab's auch, glaube ich, eine Situation, ich weiß nicht, ob es der Big Boss Man war oder ob es Jake Roberts war, die dann in die Guardrail geschleudert worden sind und dann quasi so Arsch voran fast hinten rüber geflogen sind. Also, weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen schwierig. Ansonsten hier der Opener, ich glaube, da muss man gar nicht so mega viel zu sagen, ne? Also Shaggy hat, glaube ich, schon alles erwähnt. David, möchtest du da noch was zu beitragen? Ich muss sagen, was ich hier immer im Kopf behalte, ist die Musik von Coco Beware, weil die hat mich, ich glaube, die habe ich allein wegen diesem Event bis heute im Kopf. So, David, jetzt du.
Ich fand das einen super geilen Opener, ehrlich gesagt, weil das für die Stimmung genau das Richtige war. Du hattest halt ein Babyface, aber auch ein Heel, der halt wirklich Heat ziehen kann. Und dann war die Crowd auch direkt drin. Also dafür war es perfekt.
Aber es ist nicht nur der Coco-Song, ich fand auch das Theme von Rick Martell richtig cool. Mir ist aufgefallen generell bei dem Pay-Per-View wieder, wie cool die Musiken damals im größten Teil auch eigentlich schon waren. Das war schon was, also klar kann man es nicht mehr vergleichen mit heute, aber die hatten schon irgendwie auch was Besonderes. Auch so die Anfangstöne beim Theme von Rick Martell fand ich richtig cool. Und auffällig war hier, dass Rick Martell tatsächlich, der ja auch Kanadier ist, irgendwie aus Florida angekündigt wurde, und natürlich die kanadische Nationalhymne vorher nochmal gehört haben. Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Das stimmt.
René Goulet, der am Anfang die Nationalhymne gesungen hat, der eigentlich auch Amerikaner ist, aber in Kanada aufgewachsen ist. Auf jeden Fall witzig, dass man da die, den muss man ja auch kennen, der hat ja den Bösewicht bei der nackten Kanone gespielt, zum Beispiel in einem
Teil 2.
Genau, 2,5. Teil 2,5 war es. Jedenfalls, war schon tatsächlich so ein bisschen auf den kanadischen Markt auch ein bisschen zugeschnitten, wie gesagt, mit der kanadischen Nationalhymne. Und hier auch der Bösewicht, der durfte natürlich nicht aus Kanada angekündigt werden.
Ja, das hätte womöglich ja positive Reaktionen gezogen, ne? Das stimmt schon. Zweites Match des Abends, das Tag-Team-Match um die WWF Tag-Team-Championship zwischen den Herausforderern Demolition, also X und Smash, damals noch ohne Crush leider, gegen die Colossal Connection, Andre the Giant und HQ, begleitet von Bobby Heenan. Und hier ist mir erstmal aufgefallen, wie dominant Bobby Heenan hier auch als Manager gewesen ist. Er ist ja wirklich ja vorher groß angekündigt worden, wirklich auch mit einer Pause dazwischen. Und es ist Andre the Giants letztes Match gewesen. Und das ist, also wenn man sich so alte Matches anschaut, da ist Andre the Giant eigentlich schon noch sehr beweglich. Jetzt hier hat man gemerkt, dass da die Karriere langsam vorbei ist, oder David?
Ja, da ging eigentlich gar nichts mehr. Also der hat ja auch bei den Schlägen teilweise so daneben gehauen, dass es selbst ein Blinder gesehen hätte. Allerdings war das Match eigentlich auch nur für Andre the Giant da, für mich. Also es war ja der Hintergedanke, er war ja Heel. Aber er sollte halt nicht als Heel abtreten, sondern noch ein letztes Mal bejubelt werden. Deswegen gab es halt nach dem Match extra noch halt ein bisschen Storyline, dass er halt sich gegen Heenan gestellt hat und dadurch bejubelt wurde und halt eben nicht mit Buhrufen oder halt ohne Reaktionen sich verabschiedet, sondern halt wirklich nochmal bejubelt wird.
Wobei es ja leider nie so ein offizielles Adieu für Andre the Giant gegeben hat, muss man auch mal sagen. Es gab keinen offiziellen Rücktritt, sondern er ist relativ leise ja verschwunden, mehr oder weniger. Also es fällt hier natürlich auf, dass ein HQ quasi einen Großteil der Arbeit gemacht hat und Andre the Giant eigentlich gar nicht in den Ring gekommen ist, oder Shaggy?
Ja, musste ja, wie er es schon angesprochen hat. Genau. Das ging ja auch gar nicht mehr. Und mir war damals die Bedeutung des Matches eigentlich überhaupt nicht klar. Die ist mir erst viele Jahre später klar geworden, was für ein großer Name Andre the Giant doch eigentlich vorher mal war. Und ich kannte ihn ja halt wirklich nur dadurch. Also das war das einzige Match, was ich zu meiner aktiven Zeit als Wrestling-Zuschauer gesehen habe von Andre the Giant. Alles andere davor ja noch nicht. Und von daher, schade, dass er so abtreten musste. Man hat ihn dann ja im Nachhinein noch, ich glaube, ein, zwei Mal an der Seite der Bushwackers als deren Begleiter gesehen bei einigen Kämpfen. Das war seine andere größere Errungenschaft dann später nochmal. Also wirklich schade, dass er nie die große Bühne nochmal zum Abtritt bekommen hat. Dafür hat er ja zumindest immer in den Büchern stehen, dass er der erste Hall of Famer der WWE ist. Da, immerhin das. Aber klar, ein großer Name hat hier seinen Abschied gefeiert. Und Demolition haben nochmal den Tag-Team-Titel gewonnen. Und das war ja auch quasi der Beginn ihres Heel-Turns kurz danach.
Ja,
und genau, die können keine Promos halten.
Ach, ich fand die gut. Ich finde das launisch irgendwie. Also das passt zu denen, oder nicht?
Das Problem, was ich, glaube ich, immer habe, wenn X redet, dann denke ich halt, okay, du hast gerade vor drei Stangen Kippen geraucht und kommst gerade von der Kneipe. Schwierig. Also, das war ja die Generation noch, wo bei den Promos, wer am lautesten schreit, ist der Beste.
Ja.
Außer Jackson Snake Roberts, der war genau das Gegenteil. Und ja, ich fand halt, Demolition war nie ein Team für mich. Ich fand man den Antwins super, wegen der Optik. Anschließend sah das halt optisch eher aus, als wären die aus Police Academy, aus der Clubszene. Ansonsten, ja, wrestlerisch ist es ja halt auch kein Megateam und die Promos anschließend ist halt einfach Geschrei und
Ich finde die immer sehr, also mir hat immer ganz gut gefallen, weil sie auch wirklich dieses Gimmick von Demolition ganz gut verkörpert haben. Auch diese Aktion, ich mochte immer diesen Beatdown, den die beiden dann zeigen, weißt du, wenn die dann wirklich einer links, einer rechts und beide gemeinsam auf den Rücken des Gegners einschlagen. Und natürlich Decapitation als Finisher hier, haben wir jetzt ja auch nochmal gesehen. Weiß ich gar nicht, Shaggy, wie ist deine Meinung zu Demolition?
Oh, ich mochte Demolition schon. Ich fand, die haben ihre großen Fußstapfen hinterlassen. Also definitiv waren sie ein ganz wichtiges Team in der WWE-Geschichte. Aber X war zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht mehr wirklich körperlich in der besten Form. Und es war ja deswegen auch Crush dann kurze Zeit später ins Team geholt worden. Das war ja der Grund, weil X einfach auch ein bisschen kürzer treten musste. Ich mochte sie, aber sie war nie eines meiner Lieblings-Tag-Teams. Und im Ring waren sie natürlich passend zu der Zeit, aber so verglichen mit heute natürlich keine guten Techniker, sagen wir es mal so.
Ja, X auch schon damals relativ alt, ne, mit 43. Da hat man dann auch schon so die besten Zeiten ein bisschen hinter sich, ganz klar. Und deswegen, also, ich weiß gar nicht, dieses Tag-Team-Match, ich habe das so als einen der Höhepunkte des Events in meinem Kopf. Wahrscheinlich, weil die Stimmung auch so geil war. Ich finde, dass da die Crowd ja mega ausgerastet ist, als dann am Ende die Decapitation gekommen ist und Demolition den Titel gewonnen haben. Also David, du als Mensch, der ja ein großer Freund von Publikumsreaktionen war, dir muss doch da die Gänsehaut über den Rücken gerollt sein, oder?
Die Stimmung war generell fantastisch. Ich bin auch der Meinung, dass Kanadier generell eine gute Crowd sind. Also zumindest die Groß-Events, die da stattfinden, sind meistens mit einer guten Stimmung. Aber hier hat halt alles gepasst. Dass der Opener vorher hat schon mal angeheizt und Demolition waren halt over wie sonst was. Und ja, der Markout war klasse. Also ich habe auch da den Ton lauter gedreht, muss ich so zugeben.
Ja, das hat schon Spaß gemacht. Und generell
was ich noch erwähnen möchte, ich fand das Kommentatorenteam gut. Also ich finde halt Jesse Ventura fand ich als Kommentator echt klasse.
Man muss halt dazu sagen, das war tatsächlich das letzte Großereignis, was Jesse Ventura kommentiert hat. Der hat dann noch ein paar Wochen, ich glaube, Superstars kommentiert bei der WWF damals. Aber Großereignisse waren es danach nicht mehr. Also das war tatsächlich das letzte Großereignis. Auch ein kleiner Meilenstein, weil der war ja wirklich eine schillernde Figur, auch in der Kommentatoren-Szene in der WWF.
Ja, der war ja auch da auf dem Weg zum Hollywood-Star. Der hat ja bei Predator mitgespielt und, wie heißt er? Running Man.
Ja, und auf politischer Ebene hat er ja später auch noch Karriere gemacht, das muss man auch sagen.
Ja, aber das war auf jeden Fall rundum gelungener Start in WrestleMania.
Ja, das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und dann kam eigentlich ein Match, wo ich mich gefragt habe, so, warum ist das da? Letztlich war das nur ein Push für einen der beiden Wrestler, der hier aufgetreten ist. Nächstes Match war dann Earthquake gegen Hercules.
Lass mich raten, für Earthquake, oder?
Ja, obwohl auch für Hercules, ich muss ganz ehrlich sagen, dass er nach zwei Earthquake-Splashes wieder aufgestanden ist dann am Ende, fand ich schon hart. Also das war so, naja, wie viel hat Hulk Hogan damals eingesteckt und ist dann erstmal 6 Wochen irgendwo weg gewesen? Ich weiß es nicht mehr. 4?
3?
Ja, 3. Siehst du, also Hercules ist zumindest noch knapp dran an Hulk Hogan. Aber das war jetzt so das war schon fast ein 5-Minuten-Squash-Match, oder Shaggy?
Das war nicht nur fast ein 5-Minuten-Squash-Match, das war sogar ganz und gar ein 5-Minuten-Squash-Match. Klar, man hat Earthquake nochmal stark dargestellt, mit dem hatte man auch große Pläne vor. Wie du gerade gesagt hast, die Geschichte mit Hulk Hogan, die kam ja dann, die folgte dem. Und von daher war es doch auch ganz okay. Und Hercules hat nochmal einen Paycheck nehmen dürfen, dafür, dass er nochmal hier auf der Card war. Ist so. Also ich meine, immerhin war er auf der WrestleMania-Card. Und für den hatte man ja dann tatsächlich auch noch andere Ideen. Und kurze Zeit später gab es ja dann Power and Chloe, das Team mit Paul Roma.
Genau. Und die haben, das muss ich immer mal sagen, einen der schönsten Tag-Team-Finisher überhaupt. Also die Kombination aus Superplex und Big Splash, das fand ich immer richtig geil. Also das sieht man, ich glaube, Revival machen den aktuell noch gelegentlich mal, so als Reminiszenz an Power and Glory. Aber finde ich halt eine coole Aktion, gefällt mir immer sehr gut. David, Earthquake gegen Hercules, deine Gedanken?
Ich fand das super. Einfach, ja, ich finde, Earthquake war ein echt guter Big Man zur damaligen Zeit. Und anschließend kam ja auch das mit Hulk Hogan, von daher hat das gepasst. Ich finde es super beeindruckend, immer noch zu sehen, wenn er springt, wie dann halt die ganze Matte mitschwingt. Und wenn er Tempo aufnimmt zum Finisher.
Ja.
Das finde ich echt beeindruckend, weil er ist halt kein Muskelprotz oder so, sondern er ist einfach nur mollig. Und nimmt dann echt Tempo auf. Und meine Fresse, sieht das mal heftig aus.
Ja.
Nee, ich fand das okay. Also gerade im Nachhinein, wo man weiß, was danach kam mit ihm, absolut okay.
Ja, Hercules ist auch nie so der Filigrantechniker, muss man dazu sagen. Earthquake, jemand, der sicherlich ein guter guter Big Man gewesen ist für das, was er eben dargestellt hat. Ich fand das auch in Ordnung. Ich war eben im Nachhinein nur überrascht davon, dass dann auch wirklich ein Hercules, obwohl er ja dann erstmal gepinnt wird durch einen Earthquake Splash und dann nochmal einen abkriegt, eigentlich 30 Sekunden nach dem Earthquake wieder aus dem Ring raus ist, schon wieder aufsteht und sich aufrappelt. Also, weiß ich, vielleicht war da ein bisschen Zeitdruck oder so, da muss er wirklich schnell raus.
Im Übrigen feiere ich ja jetzt nächstes Jahr mein 30-jähriges Wrestling-Jubiläum als Fan, du ja auch fast, Olaf. Und über Earthquake habe ich schon sehr, sehr viel gehört und viel über ihn gelesen, aber das erste Mal wirklich, dass jemand ihn als mollig bezeichnet, ist mir in dem Zusammenhang immer noch nie in den Sinn gekommen. Aber ja, okay.
Ja, Shaggy, den nächsten Kampf muss ich ja eigentlich von dir ankündigen lassen, oder? Weil da hat ja Brutus Beefcake Geschichte geschrieben.
Da hat Brutus Beefcake, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich Brutus Beefcake-Fan, muss ich jetzt ehrlicherweise mal gestehen. Ich fand den einfach großartig. Den fand ich toll damals. Und das war zu dem Zeitpunkt so mein erster, so, wo ich dachte, das ist mein Lieblingswrestler so in der Art. Leider war das so. Er war der Erste, der Mr. Perfect tatsächlich, zumindest on TV, in Wahrheit hatte Mr. Perfect tatsächlich ein paar Wochen vorher schon mal gegen den Ultimate Warrior verloren, bei einer House-Show. Also im Fernsehen gab es noch diese Undefeated-Storyline, der zumindest noch nie gepinnt wurde. Er hatte schon Matches durch die Q verloren und durch Countdown, aber noch nie gepinnt. Und Brutus Beefcake schaffte es, hier diesmal tatsächlich Mr. Perfect zu besiegen. Und für die beiden, es war auch gar kein so schlechtes Match, was natürlich, ich glaube, weniger als 8 Minuten ging der Kampf, was natürlich an Mr. Perfect, und zwar nur an Mr. Perfect lag. Der hat ihn schon gut durch den Kampf gezogen und am Ende seine eigene, ja, fiese Idee, die er hatte mit dem Ringpolster, was er abgemacht hat, da musste er dann selber rein und dann wurde er gepinnt. Und da stand eigentlich ein großer Push für Brutus Beefcake bevor. Der sollte tatsächlich, die Fehde der beiden sollte weitergehen und Mr. Perfect wurde ja Intercontinental Champion beim Turnier um den Titel später und eigentlich sollte die Fehde zwischen Brutus Beefcake und Mr. Perfect weitergehen, um eben diesen Titel, was dann aber so nicht stattgefunden hat, weil Beefcake ja diesen schweren, ich glaube, einen Yachtunfall hatte und dann längere Zeit außer Gefecht war.
Ja, so war es. Und wie du schon richtig gesagt hast, ne, Mr. Perfect hat on TV hier noch keine Niederlage eingesteckt. Du hast gerade Niederlagen gegen den Warrior hier aufgelistet. Es gab auch Matches gegen Hulk Hogan und ich habe auch gelesen, sogar gegen Jim Duggan, aber es waren eben dann bei House-Shows und so, die nicht aufgezeichnet worden sind. Ja, also ich fand das Match auch eigentlich ganz in Ordnung. David, wie hat dir hier das Finish gefallen? Weil, ja, so nach dem, dass ein Slingshot in den Turnbuckle hier als Finisher fungiert, obwohl da natürlich das Ringpolster nicht mehr da gewesen ist, fand ich dann doch im Nachgang etwas überraschend.
Ja, es war nicht nur überraschend. Es hat mich aber nicht gestört, weil ich persönlich würde das Ding auch nicht als Match beschreiben, weil dafür war es mir zu wenig Wrestling. Und das ist eher ein Match gewesen, wo ich sagen würde, da ging es rein um Stimmung machen. Dass man einfach die Crowd anheizt. Brutus hatte ja auch kaum Moves gezeigt, sondern halt immer wieder interagiert mit der Crowd und dann wieder und dann nochmal und ab und zu nochmal. Da ging es halt wirklich um Stimmung und da passte dann halt auch das Finish rein, weil einfach das Match war nicht schön für mich. Ich fand das Finish auch nicht schön. Und anschließend The Genius hatte ich mal gelesen, dass es gar nicht von ihm gewusst war, dass er die Haare so krass geschnitten kriegt.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das muss wohl seine Fluchtversuche müssen wohl sehr echt gewesen sein. So, er hat dann zwar natürlich hinterher mitgespielt, wahrscheinlich auch damit ihm nicht das Ohr abgeschnitten wird oder so, aber das soll wohl nicht abgesprochen gewesen sein. Das war ja damals durchaus gang und gäbe, dass Brutus Beefcake nach einem Sieg dann seinem Gegner die Haare abschneidet. Aber ja, besser The Genius als Mr. Perfect, sage ich mal. Ansonsten, ich fand den Kampf nicht schlecht. Also ich fand, das war so rein vom Wrestlerischen her wahrscheinlich so der zweitbeste Kampf des Abends. Also wenn ich jetzt mal den Main Event als bestes Wrestling-Match bezeichne, wird das dann wahrscheinlich schon knapp dahinter kommen.
Also da muss man auch dazu sagen, WrestleMania steht nicht unbedingt zwingend auch für gutes Wrestling, sondern einfach für dieses Event-Feeling.
Absolut. Gerade diese WrestleMania. Total. Also weil so vom Wrestlerischen her ist hier kein Match, also abgesehen vom Main Event, der wirklich überdurchschnittlich ist, aber ansonsten ist hier wrestlerisch echt wenig geboten. Das ist ganz viel 90er Jahre Catch und wirklich was von der Atmosphäre und von der Stimmung auch in der Halle lebt und von den Charakteren, die da im Ring stehen. Da macht Spaß, wenn man das aber nicht mag. Wir müssten das eigentlich hätten wir Kai einladen müssen. Ich glaube, der hätte hier zwar nicht sagen können, ey, das ist hier ein Turnhallen-Catch, aber ich glaube, der hat sich hier sehr, sehr gelangweilt über sehr viele Minuten und Stunden. Naja, danach ging es weiter mit Bad News Brown gegen Roddy Piper und da gab es natürlich, ich habe sie gerade schon angekündigt, diese ominöse Promo von Roddy Piper und Roddy Piper, der sich dann halb schwarz und halb weiß präsentiert, quasi in seiner Montur, einmal Blackfacing. Shaggy, wie stehst du da heute zu und wie hast du das damals aufgenommen?
Sagen wir es mal so, ich habe es damals nicht verstanden.
Ja.
Du hast es wahrscheinlich auch nicht. Ich habe das mal so hingenommen. Nicht. Ich kannte ja Uli Piper auch nicht so wirklich, so richtig. Und ich dachte, vielleicht macht er das immer so. Und hat er scheinbar nicht. Ja, da ging es ja darum, dass er irgendwie für die Schwarzen und die Weißen irgendwie steht. Das war ja irgendwie auch ein Teil bis in der Fehde gegen Bad News Brown. Die Fehde habe ich auch nicht verstanden und mit dem Kampf konnte ich damals auch überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, ich habe es ja damals auf Deutsch gesehen, Uli Fessler und Carsten Schäfer wahrscheinlich haben es kommentiert. Ich weiß nicht, ob die das werden.
Nee, aber diese Frau.
Ja, Uli Fessler und Carsten Schäfer.
Es war eine andere.
So heißt die, Entschuldigung.
Nee, ich glaube. Ich meine, aber es war eine andere Frau, glaube ich.
Auf der Kampf. Ich weiß nur, das war eine Frau, die sehr monoton eher abgelesen hat.
Ja, aber das war Uli Fessler am Anfang. Die haben tatsächlich am Anfang ihre Texte abgelesen zu den Sachen. Ich weiß nicht, ob viel auf der Kaufkassette anders war, aber ich bin mir ziemlich sicher.
Ich hatte die Kaufkassette.
Das war so. Da war es anders. Also da könnt ihr recht haben, weil die auf Kaufkassetten und bei den Shows auf Tele5 waren das Kommentatorenteams nicht identisch tatsächlich. Auf den Kaufkassetten war es ein bisschen anders. Da hat man ja auch so Sachen, Leute wie Joe Williams manchmal gehört. Den hat man in den TV-Shows auf Tele5 niemals gehört. Also tatsächlich war das nicht der gleiche Kommentar wie auf den Kaufkassetten. Und hier hatte man sogar, auf Tele5 hatte man immer noch Einblendungen damals in der Zeit für jeden Wrestler. Gab es so eine kleine Einblendung mit dem Bild des Wrestlers, wie Kilogramm wie vielleicht wiegt, wo er herkommt und was sein Finishing Move ist. Das hat auch Tele5 exklusiv damals auch so eingeblendet, immer auch bei dem Match. Das weiß ich noch ganz genau. Weil von Bad News Brown habe ich danach auch nie wieder was gehört tatsächlich. Zumindest längere Zeit nicht mehr, bis ich mich später noch mit dem Wrestling beschäftigt hatte. Beide waren für mich zu dem Zeitpunkt unbekannt. Deswegen konnte ich mit dem Match auch jetzt noch nicht so viel richtig anfangen. Und es endete ja auch einfach nach ein paar Minuten schon in einem großen Brawl. Double Countout. Dieser Roddy Piper, den fand ich schon interessant, aber mit Bad News Brown, nee. Das war, von dem konnte ich nie was anfangen.
Ja, war bei mir ganz ähnlich. Der Kampf war auch ziemlich nebensächlich. Also eigentlich sind das ja zwei Leute, die schon was können, die auch gut austeilen können. Aber naja, es gibt ja eigentlich noch, das Lustigste ist eigentlich dann die Geschichte, die dann danach gefolgt ist, weil.
Mit der Farbe.
Mit der Farbe, genau. Willst du die erzählen, David? Komm, dann
mach. Nee, kannst du ruhig machen.
Okay, dann mache ich das. Auf jeden Fall war es halt so, dass auch diese Kriegsbemalung von Roddy Piper wohl nicht überall auf Gegenliebe gestoßen ist. Und dann hat wohl ein Andre the Giant diese Lösung quasi, die zum Abwischen der Farbe, ich vermute mal, das war mit Terpentin oder sonst irgendwas, keine Ahnung, was man dafür nimmt. Ich würde auch mal ganz gerne wissen, was sie da für eine Farbe genommen haben, weil es ist ja auch nicht abgegangen in irgendeiner Art und Weise. Auch beim Schwitzen nicht oder sonst irgendwie, sondern es blieb ja wirklich da. Vielleicht haben sie mit dem Edding angemalt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall war es dann wirklich so, dass Andre the Giant zusammen mit Arnold Scorland diese Tinktur quasi zum Entfernen der Farbe ja gegen Wasser ausgetauscht hat. Und Roddy Piper dann kam Backstage und dann sollte ihm eine Mitarbeiterin dabei helfen, dass er das irgendwie von seinem Körper abkriegt. Und es ging halt eben nicht. Ne? Sie haben da rumgerubbelt, wahrscheinlich mit einem Schwamm oder sonst irgendwas, bis seine Haut blutig gewesen ist und die haben es einfach nicht abgekriegt.
Der musste so in den Flughafen.
Genau. Und war wohl auch abends dann noch feiern und keine Ahnung was. Und war dann einmal schwarz-weiß quasi und sagte in Interviews, dass er gut 3 Wochen gebraucht hätte, bis er die Farbe losgeworden wäre. Und dann wohl zum Großteil auch dadurch, dass er häufig in der Sauna gewesen ist. Und anscheinend die Kombination aus Schweiß und Hitze hat es dann wohl bewirkt, dass es langsam abgegangen ist. Aber ich würde gerne mal wissen, was ein Teufelszeug sie da genommen haben, um ihn da anzumalen. Naja. Edding. Ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall nicht besonders gut wasserlöslich, sagen wir mal so. Es waren die 90er, wer weiß, was das für Lösungsmittel drin waren. Ja, weiter geht's. Wir sind erst gerade beim sechsten Match.
Wie fandest du das Match denn?
Das Match war total nebensächlich. Das war ja gar kein richtiges Match. Das war so ein. Ich war eher enttäuscht, weil ich fand diese Geschichte, die ja vorher gehabt haben, habe ich gegen gedacht, das wird halt eine Schlacht und dass das Ding dann nach knapp 6,5 Minuten dann irgendwie in einem Double Countout endet, fand ich ziemlich albern, muss ich sagen. Und es war eine ziemliche Nebensächlichkeit einfach dieses Match dafür, dass es tatsächlich eine aufgebaute Geschichte gewesen ist, oder?
Ja, also das Match an sich fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Allerdings kann ich mich noch erinnern, dass ich Roddy Piper als Kind so geil fand. Also vorher kannte ich ihn ja nicht, aber ich fand halt einfach, der stach so heraus durch seine Art auch halt, wo er sich dann ausgezogen hat und halt auch ein bisschen dieses provokante, tuckige, weil da ging es ja auch ein bisschen in der Storyline rum, gemacht hat und dieses leichte Tanzen und Co.
Michael Jackson und so.
Ja.
Und der Handschuh,
hat einfach gepasst,
was ich auch nicht verstanden habe.
Du hast auch damals gemerkt, wie over Roddy Piper war und das war zum Beispiel einer der wenigen Wrestler auf der Card, wo ich als Nicht-Wrestling-Fan, als Kind einfach nur direkt dachte, boah, der hat was.
Wobei ich aber sagen muss, dass die Crowd hier bei dem Match auch ziemlich tot gewesen ist. Also
beim Match ja, aber bei Entrance nicht.
Ja, ich glaube, vielleicht war das so ein bisschen entrüsteter Jubel oder so. Ich glaube, die fanden das auch zum Teil nicht so geil, dass er da so, geblackfaced reingekommen ist.
Also, du meinst, das ist rassistisch? Dann kommen wir mal zum nächsten Match.
Naja, also das nächste Match ist ja nicht rassistisch. Da muss ich wirklich sagen, das sind die Bolschewiks. Mein Gott, das waren die Klischee-Russen.
Bevor ihr zwei davon dann anfangen, muss ich jetzt nochmal was sagen. Und zwar ist das Match, was jetzt kommt, ihr habt es ja schon leicht angedeutet, glaube ich, das Match, über das Olaf und ich am häufigsten geredet haben, irgendwie so überhaupt. Neben dem Charakter Savio Vega haben wir ganz oft immer in irgendwelchen Podcasts tatsächlich über dieses Match sprechen müssen, weil wir auch oft Podcasts über Pretty Hart, über Jim Neidhart und so weiter hatten. Und dieses Match auch immer irgendwie in unserer Erinnerung geblieben ist. Gerade dieser eine Mikrofonschlag, ich höre ihn immer noch vor mir.
Ja. Und ich mache auch dieses Segment davor. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der Kollege heißt, der das.
Das ist super.
Genau, der dieses Segment in der Dusche mit den Bolschewiks macht. Und natürlich, das ist da schon ziemlich rassistisch, was da passiert. Aber es ist auch schon ziemlich lustig, muss ich mal sagen. Oder, David?
Das Segment vorher war super lustig. Mein Problem ist nur, das hasse ich auch beim Fußballspielen, wenn eine Hymne kommt, da habe ich auch keinen Bock drauf, dass jemand neben mir pfeift oder sonst was. Oder der kriegt dann direkt einen Einlauf von mir. Ich finde halt, bei einer Hymne hast du halt eigentlich schon Respekt zu zeigen. So, und hier musst du es einfach so sehen. Was haben die beiden denn gemacht? Also, ja, okay, es waren halt die bösen Sowjets, aber sie haben einfach nur ihre Hymne gesungen. Sie haben keinen beleidigt oder angespuckt oder sonst irgendwas. Sie haben nichts gemacht, keinen provoziert, werden von hinten dann attackiert, während sie die Hymne singen. Was ich einfach jetzt, ja, ich fand das schon als Kind doof. Ich habe einfach da gedacht, was soll das denn jetzt, weil ja, bin halt so erzogen. Hymne ist halt einfach Respekt zeigen und gut ist. Das fand ich echt schrecklich. Auch jetzt, als ich das wiedergesehen habe, war ich halt echt innerlich einfach so, boah, ja, klar, die bösen Russen. Und dann schlagen wir die zu Brei, während die Hymne singen. Die haben noch nicht mal irgendwas Böses gemacht. Das ja, aber darum ging's doch. Was ich aber positiv in Erinnerung habe und wo ich auch grinsen musste, war der Pin. Und zwar, weil Bret Hart die Hand hebt bei 2 und bei 3 in die Kamera geschaut und dann die 3 zeigt.
Ja.
Und ich sah so cool aus optisch, ich weiß halt nicht warum, aber ich fand diesen Moment super.
Ja, der ist mir auch im Gedächtnis geblieben tatsächlich. Neben diesem Geräusch des Mikrofons, das irgendwie bei Nikolai Volkov im Gesicht einschlägt irgendwie. Also ja. Shaggy, willst du mal eigentlich was darauf antworten, was David gerade gesagt hat?
Ja, also nee, darauf bestand ja das Gimmick, dass ihre Nationalhymne singen und das amerikanische Publikum niedermachen und da deswegen auch ausgebuht werden. Im Grunde kann man das mal so machen, das waren die 90er, da ging das. Also das ist überhaupt gar kein Problem, zumal man ja auch sagen muss, dass die beiden ja in Wahrheit gar keine Russen sind. Also Nikolai Volkov ist meines Wissens Jugoslawe und Boris Sukow ist, glaube ich, ein Amerikaner tatsächlich. Also die sind gar keine Russen, von daher alles gut, also ist nicht so schlimm. Und die Hart Foundation sind ja auch keine Amerikaner. Und das waren ja auch die Helden an dem Abend auch, weil die Hart Foundation, Bret Hart, Kanada, man weiß Bescheid.
Ja.
Er hat ja auch gleich anschließend gezeigt, dass er den Gürtel möchte als nächstes.
Ja, das war dann auch im nächsten Event dran. Dann gab es ja die Hart Foundation gegen Demolition. Generell, finde ich, hat man hier schon bei ganz vielen Punkten gemerkt, dass man damals noch stärker, dadurch, dass du eben ja quasi nur so deine 3 bzw. 4 Pay-Per-Views, also Großereignisse im Jahr hast, dass du schon angefangen hast, die Leute aufzubauen und schon die ersten Grundsteine für die Fäden gelegt hast. Also egal, ob es jetzt bei Earthquake gewesen ist, jetzt hier war auch schon die Herausforderung quasi da. Shaggy hat gesagt, Brutus Beefcake gegen Mr. Perfect wäre auch irgendwie weitergegangen, wenn Brutus Beefcake nicht irgendwie eine Yacht geküsst hätte. Also da gab es viele Geschichten, die ja da eigentlich weitergeführt worden wären. Ja, weiter ging's mit dem Barbarian gegen Tito Santana und ich muss sagen, diesen Kampf habe ich vollkommen vergessen gehabt. Also, dass der stattgefunden hat. Shaggy, wusstest du das noch?
Nee, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, aber der war ja auch irgendwie typisch für diese WrestleMania. Irgendwie hat er schon auch nochmal hingepasst. Aber der hat tatsächlich, ich habe ihn nicht verstanden, weil wem hat der Kampf jetzt wirklich was gebracht? Der Barbarian hatte danach keinen großen Push. So, also das Earthquake-Match gegen Hercules, okay, kann ich verstehen. Aber dieses Match hätte man echt, also wirklich nicht gebraucht. Aber es war einfach noch da, um den beiden vielleicht auch nochmal die Möglichkeit und einen Platz auf der WrestleMania-Card zu geben. Also Tito Santana hat ja dann, ja, der wurde irgendwann später zu El Matador, das hat ja auch nicht mehr so lange gedauert. Da hat er es auch nochmal auf eine WrestleMania-Card geschafft, aber ansonsten hat er ja dann, war der auch über seine Zeit schon hinaus. Und ein Barbarian, das ist nie jemand gewesen, der im Single-Bereich einfach eine große Rolle gespielt hat.
Ich fand den auch vom Aufbau her so merkwürdig, weil Tito Santana total dominiert hat und der Barbarian nur ganz wenig Offensive eigentlich reingebracht hat und am Ende dann eben mit dieser wirklich sehr schönen Flying Clothesline gewonnen hat. Aber ansonsten, David, war dir nicht Tito Santana auch viel zu dominant hier im Verlauf? Weil ich hatte eigentlich gedacht, also, ich hatte das Gefühl gehabt, dass hier die Rollen vertauscht gewesen wären, also Babyface und Heel.
Das Problem ist, glaube ich, ich fand Tito Santana immer super. Ich weiß halt auch, mein Opa, halt Spanier, da ist er ausgetickt. Den hat er abgefeiert. Ja, okay, die Matchführung war ein bisschen komisch, aber andererseits hat man halt so für mich Barbarian eigentlich stärker dargestellt, dass halt bei ihm eine Aktion reicht, um halt durch seine Kraft jemanden niederzuringen. Ich möchte nur anmerken, wie schön ich jedes Mal Tito Santanas Flying Forearm finde. Der ist so gut gesprungen.
Das stimmt.
Ja, das ist halt so ein Match, wenn wir ehrlich sind, Tito Santana-Matches, die gehören meistens zu den Matches auf den Cards. Ach, der hat ja gewrestelt, die du meistens vergessen hast, weil die haben selten einen guten Aufbauer gehabt und Co. Es war halt ein Jobber-Match und was auch für mich okay ist, weil es war hart bei der Hart Foundation, die Emotionen waren hoch, dann hast du halt jetzt etwas gemacht, wo man wieder ein bisschen durchatmen kann, weil danach kann dann wieder was mit Emotionen. Die Card war eigentlich ganz klug geplant.
Ja, also ich finde, es waren einfach zu viele Matches. Ich hätte teilweise so ein paar Matches hätte ich komplett drauf verzichten können. Also das hier gehört dazu. Jim Duggan gegen Dino Bravo zählt ebenfalls dazu. Weiß nicht, also das war genauso auch Rick Root gegen Jimmy Snuka hätte ich auch nicht gebraucht. Also, weiß nicht, so 10 Matches wären dann auch für mich okay gewesen. Naja. Machen wir weiter, ne? Dann gab's das Mixed Tag Team Match, das erste in der WWF-Geschichte. Dusty Rhodes und Sapphire, später dann mit Miss Elizabeth an ihrer Seite. Und gegen Queen Sherry und den Macho King Randy Savage. Und auch hier natürlich große Persönlichkeiten mit Dusty Rhodes und Macho King und Queen Sherry und natürlich und Sapphire irgendwo auch irgendwie, ich weiß es nicht. Shaggy, wie war damals deine Meinung zu Sapphire?
Ich kannte ja Dusty Rhodes auch nur jetzt in dieser gepunkteten Zeit am Anfang. Ich wusste gar nicht, was für ein großer Name der vorher eigentlich war im Wrestling-Business. Von daher, ich fand, die beiden haben irgendwie gut zusammengepasst. Die Geschichte war ja, dass Sapphire, ich weiß nicht, ob es eine wahre Geschichte ist, aber das war ihr Gimmick-Charakter, dass sie ein großer Dusty Rhodes-Fan war und er sie irgendwann einfach dazugeholt hat, weil sie mir mal Briefe geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob es in Wirklichkeit war. Aber sie wirkte auch so.
Als
sie war. Ja, war es wirklich so?
Sie war wirklich ein großer, also so heißt es zumindest. Ich habe es mal nachgeschaut. Sie hat keinen großen Wrestling-Hintergrund. In irgendeiner Art und Weise, sondern war wohl jemand, die gerne in ins Wrestling-Business rein wollte und sich so ein bisschen versucht hat, da reinzudrängen und dann auch zum Beispiel Wrestler irgendwie abgeholt hat, zum Flughafen gefahren hat, hin und her. Aber sie war tatsächlich wohl ein glühender Fan von Dusty Rhodes und darüber ist sie dann damit reingerutscht. Hat auch später nicht mehr viel gemacht und für sie muss es auch ein Weltuntergang gewesen sein, als Vince McMahon ihr dann ein paar Monate später offeriert hat, so, ja, wir turnen dich auf die Seite des Million-Dollar-Man. Und das war wohl für sie ein Weltuntergang. Naja, so war das damals. Ja,
jetzt wenn du sagst, weiter. Keinen großen Wrestling-Background, das Match hat eher so gezeigt, als hätte sie überhaupt keinen Wrestling-Background. So, würde ich sagen, als hätte sie das erste Mal im Ring stehen. Sicherlich haben die beiden vorher ein bisschen in Anführungsstrichen geübt. Also das war nun, das lebte einfach von den Charakteren in dem Fall. Und eine Sherry hat es ja auch wirklich hat es auch geschafft, uns gezeigt, dass sie echt eine gute Wrestlerin war. Also ich finde, das hat man irgendwie gesehen, dass sie da wirklich auch den Überblick hat, auch gerade was am Ende den Pin irgendwie anging. Interessant ist übrigens, dass alle der hier teilnehmenden Leute, auch Miss Elizabeth, die ja auch noch dann ringside war, alle nicht mehr leben. Das ist schon tragisch.
Es gibt insgesamt 4 Matches, glaube ich, auf der Card, wo die Leute inzwischen alle nicht mehr unter uns weilen. Also Earthquake gegen Hercules ist, glaube ich, auch noch eins mit dabei.
Ja, da war Jimmy Hart zumindest am Ring, der noch lebt oder sowas. Also wenn man es so genau nimmt. Ja, klar. Aber hier sind ja alle.
Rick Root, Jimmy Snuka.
Ja, das stimmt.
Na, also, ja, ich meine, es ist noch irgendeins. Ich bin mir gar nicht sicher, welches. Ich muss gerade ein bisschen nochmal schauen. Aber generell ist es schon, das ist mir auch so ein bisschen hier aufgefallen, wie viel, ja, leider viel zu früh verstorbene Wrestler auch hier gerade auf der Card sind. Also, das ist nicht besonders schön. David, wie hast du hier den Kampf gesehen?
Fantastisch. Einfach in mehrerer Hinsicht. Erstmal muss man da den Hut ziehen vor Sherry, was die da an Bumps genommen hat, beziehungsweise auch gezeigt hat, wie professionell sie ist, weil das Ding war meiner Meinung nach super durchchoreografiert, aber die hat halt auch keinen Einsatz verpasst oder sonst was. Hat auch mit Wendy Savage super funktioniert. Die wussten genau, ja, jetzt kommt der Spot, jetzt machen wir das. Du hast genau gesehen, das Ding war null improvisiert, sondern komplett durchgeplant. Ich fand es halt fantastisch, weil es gut durchgeplant war. Es war sehr hektisch, sehr chaotisch, aber für mich passend. Und anzumerken ist halt für die jüngeren Hörer, Miss Elizabeth, das war damals echt so die Frau, die eigentlich jeder mochte. Also das war wirklich emotional, als die dazu kam. Oh, Holla die Waldfee. Also hat schon Grund, warum die Crowd dann so laut wurde. Und das war halt ein guter Aufbau und jeder wusste halt auch, okay, mit Randy Savage eigentlich zusammen, die gehört dahin, nicht Sherry, und dadurch war halt wirklich eine andere Emotion dabei beim Gucken, gerade wenn du halt dran zurückdenkst, was dann später passierte, als sie dann halt sich gegen Sherry stellte und wieder zu ihrem Mann ging, wie da die Crowd ausgerastet ist, dass da Leute geweint haben und so. Das ist ein Match, was ich damals, als ich die Kaufkassette hatte, danke an den Bertelsmann Club damals im Übrigen, sehr, sehr oft geguckt habe als Kind. Also das hat mich super unterhalten. Ich hatte da meinen Spaß. Sapphire ging mir auf den Keks. Aber ja. Das Match an sich war halt eines der Dinger, die mich wirklich am meisten, ja, nicht fasziniert haben, aber die zumindest am meisten in Erinnerung blieben bei der Card, wo ich halt immer wieder zurückgespult habe und genau das sehen wollte. Und ich finde die Musik von Dusty Rhodes cool.
Ja, also ich sag mal, wrestlerisch wäre es auf jeden Fall die bessere Variante gewesen, wenn Randy Savage und Dusty Rhodes allein gegeneinander angetreten wären. So, es war natürlich ein Story-Match. So, ich fand es auch irgendwie unterhaltsam. Ich muss sagen, ich fand es damals deutlich unterhaltsamer als heute, weil, wie Shaggy schon gesagt hat, so die Aktion von Sapphire, huiuiui, das war schon teils ein bisschen schwierig anzuschauen. Auch, also Sherry hat da sehr, sehr viel gerettet, muss man sagen. Ne? Also diese Hip-Attacks, die eine Sapphire da geworfen hat, irgendwie wieder eine Sherry durch die Gegend geflogen ist, auch hinter den Einroller. Ja, das war alles jetzt nicht schön, aber so aus Entertainment-Sicht kann ich das durchaus nachvollziehen.
Aber ich glaube, bevor wir zum Fazit kommen, müsste man sagen, wenn du die WrestleMania nach objektiven heutigen Standards anguckst, würdest du wahrscheinlich eh kaum ein Match ertragen. Da musst du halt wirklich ein bisschen mit der Retro-Brille durchschauen, dann ist das nochmal was anderes.
Das stimmt, ja klar. Also deswegen, mir ist es auch jetzt nochmal, ich finde, man schaut ja ein Event anders, wenn man den einfach so schaut oder wenn man jetzt sagt, so, wir machen nochmal so einen Podcast darüber. Und mir ist es aufgefallen, als ich jetzt meine Analysebrille drauf hatte, dass das schon phasenweise auch eine ganz schön anstrengende WrestleMania gewesen ist, vor allem auch, weil sie so lang gewesen ist. Also um mal so ein bisschen mein Fazit vorwegzunehmen, aber lass dann ruhig mal weitermachen. Sei denn, Shaggy will noch was sagen. Ich höre ihn da so im Hintergrund schnaufen.
Na, ich wollte nur sagen, dass ich meine Analysebrille extra ausgelassen habe. So. Das hätte hier nicht gepasst, aber das war mir im Vorhinein schon klar. Ich habe das mit der Retro-Brille gesehen und war sehr, sehr gut unterhalten tatsächlich. Obwohl man natürlich sagen muss, dass es schwierig war, richtig unterhalten worden zu sein, die ganze Zeit, teilweise zumindest. Aber beim nächsten Match zum Beispiel nicht, weil das mochte ich. Ich mochte damals tatsächlich die Rockers nicht so und den Orient Express fand ich früher stinkend langweilig. Aber wenn ich mir so den Orient Express so anschaue, gerade die, habe ich denen total Unrecht getan, weil das sind richtig gute Wrestler und gerade später noch mit Paul Diamond als Kato unter der Maske statt Sato, der hier jetzt dabei war, waren die ein unglaublich gutes Team und ist mir gar nicht so aufgefallen, wie gut die eigentlich sind.
Ja, das stimmt. Und die beiden Teams, also dann ja auch später in anderer Konstellation, trafen dann ja auch später nochmal aufeinander und haben ja da auch beim Rumble 91, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, da auch richtig nochmal die Hütte abgerissen. Und das Match hier war in Ordnung, aber natürlich in 8 Minuten ist es auch ein bisschen schwierig, da noch was zu machen. Aber es war, glaube ich, ein gutes Tag-Team-Match, oder, David?
Ja, also es ist halt kein Tag-Team-Match, was mir mega in Erinnerung bleibt oder blieb. Weil mir ging es auch ein bisschen ähnlich wie Shaggy. Zu den Rockers hatte ich immer ein schwieriges Verhältnis. Wrestlerisch war das Ding auf jeden Fall eines der besseren Matches auf der Card. Das mit dem Finish mochte ich. Also ich mochte einfach diese Salzwürfe immer. Das war halt Mr. Fujis Ding. Und vorm Fernseher hängst du da als Kind. Oh, so ein Scheiße. Und das hat gepasst.
Ja, ich glaube, da können wir auch direkt weitergehen.
Ich würde nur sagen, dass ich glaube, dieses Verhältnis, dieses schwierige Verhältnis zwischen David und Rockers war nur einseitig. Ich glaube, wenn man die Rockers heute fragt, die mochten den David damals schon.
Auf jeden Fall. Vor allem, weil ich Bretard-Fan war. Schade.
Das ist ja, Mardi schnell egal.
Der mag mich wahrscheinlich dann noch mehr.
Ja.
Aber komm, mein nächstes Match muss ich voll lachen beim Gucken.
Jim Duggan gegen Dino Bravo. Dino Bravo begleitet von Earthquake und Jimmy Hart. Auch das habe ich vergessen, dass das auf der Card gewesen ist. David, warum musst du lachen?
Also erst einmal, Dino Bravo war schon damals ein Wrestler für mich, der, weiß nicht, Charisma hatte wie ein Schuhsohle. War nicht mein Ding. Ich fand den halt immer ein bisschen komisch mit seinen blondierten Haaren, was irgendwie nicht passte. Aber davon mal ab, Jim Duggan kam halt raus in Kanada.
Ja.
Mit einer US-Fahne. Und du bist halt einfach gewohnt, okay, der Kerl kommt raus, ho, alle machen mit. dann USA, okay, dann chantest du mit. Selbst ich als Kind fand diese Chants super. Nur da hat's halt nicht funktioniert. Du hast halt diese Hose gehört, aber jedes Mal, wenn er USA angestimmt hat, tote Hose, dann hat er es nochmal gemacht, tote Hose. Hat es noch ein drittes Mal gemacht, tote Hose, dann hat er es sein lassen. Das war nicht super lustig.
Ja, ne? Das ist dann auch schon etwas, wie soll man sagen, gutgläubig, da auf eine positive Reaktion zu hoffen.
Aber also, das ist echt schrecklich, ne?
Ja, natürlich. Ich fand auch Dino Bravo immer ganz, ganz furchtbar im Ring anzuschauen. Also schon damals als Kind, immer wenn der da in den Ring kam, absolut grauenvoll. Und Jim Duggan ist ja auch keine Koryphäe, aber jemand, der zumindest irgendwie die Emotionen ziehen kann und irgendwie da ja einen so ein bisschen, zumindest so ein bisschen abholen kann. Shaggy, wie ist dein Verhältnis zu Dino Bravo und Jim Duggan?
Um Dino Bravo so ein bisschen zumindest mal so relativieren, muss man sagen, klar, war das jetzt kein. Also Seth Rollins heutzutage ist, glaube ich, ein besserer Wrestler als Dino Bravo, nur so mal als Vergleich. So. Aber Dino Bravo das gab schon Gründe, warum er da war. Also ich fand das Bündnis mit Earthquake, also ich meine, Jimmy Hart hat ja noch mehr Wrestler unter Vertrag, aber die beiden waren ja schon dicke, das waren ja die besten Freunde. Das hat schon gepasst dann in der Fehde gegen Hogan und seine Leute. Das war schon ganz cool. Und
der war halt ein guter Sidekick.
Ja, eben. Und das,
genau, aber nicht mehr.
Ja, aber das hat schon gepasst. Hogan hatte ja auch dann zeitweise halt mal Beefcake oder auch mal einen Jim Duggan, aber vor allem Tugboat an seiner Seite. Und es gab ja auch Tag-Team-Matches, der vier gegeneinander. Die mochte ich irgendwie, obwohl die Matches auch nicht so toll waren. Also es hat schon irgendwie gepasst. Dino Bravo hatte schon seine Daseinsberechtigung. Das Match nicht unbedingt tatsächlich. Das habe ich auch nicht gebraucht und hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Und Dino Bravo ist ja auch jemand, der auch unrühmlich gestorben ist. Der ist, glaube ich, erschossen worden bei so einer Mafia-Schießerei oder so. Ich weiß, sagt man zumindest. Ja, der lebt auch nicht mehr. Und das Match hat leider auch mich nicht zum Leben erweckt. Ich war da schon sehr müde, als ich nochmal geschaut habe.
Ja. Ich lese auch gerade noch mal nach. Dino Bravo wurde im Alter von 44 Jahren erschossen und er wurde von insgesamt 17 Kugeln getroffen. 7 davon in den Kopf und 10 in den Torso.
Vielleicht war es ja Notwehr.
Unwahrscheinlich. Machen wir weiter. Ted DiBiase gegen Jake the Snake Roberts. Vorher noch von beiden eine Promo. Ich muss erstmal sagen, wie geil ist denn Ted DiBiase zusammen mit Virgil, bitteschön. Also das hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Und auch Jake Roberts konnte hier wirklich nochmal sein Charisma zeigen. Und ey, dass er quasi mit einer einfachen Handbewegung mit dem DDT die Leute zum Ausrasten bringt, so nach dem kurzen Clothesline, mega geil. Das Match an sich, ja. Puh, war halt ein Countout, waren 12 Minuten. Ich weiß nicht, David, wie hast du hier den Kampf gesehen?
Ich fand das Match ehrlich gesagt sehr gut.
Ja, es war okay.
Es war einfach, also ich muss dazu sagen, ich finde die Storyline von den beiden war gut, war ein guter Aufbau. Ja. Das passte und Jake Roberts ist für mich auch einer der Wrestler, die so viel hätten mehr sein können in der WWE, weil der hatte einfach was, die Promos waren anders und er stand halt in diesem Match auch für jemanden und zwar für die normalen Leute halt oder für den kleinen Mann.
Ja.
Und ich finde, das hat super funktioniert. Was du halt sagtest mit den DDT, das war ja schon so, dass die Chants schon anfingen, als er die Oberhand gewann am Ende.
Ja.
Und das wurde immer lauter, immer lauter. Ich gebe zu, ich musste da grinsen und mir ist da wieder aufgefallen, warte mal, wenn ich jetzt die WrestleMania durchgehe, wie stark Finish-Moves eigentlich dargestellt wurden. Also, ob es der Million-Dollar-Dream war, wo halt wirklich klar war, okay, das ist halt eine Waffe oder halt der DDT. Finisher hatten einfach damals eine ganz andere Bedeutung und kein anderer durfte halt den zeigen, den DDT. Und das war halt, ja, bei der Handbewegung war ja ein Pop, als wenn jetzt irgendeiner Weltmeister wird. Das war schon sehr cool. Ich fand das Match wrestlerisch absolut okay. Also ich habe mitgefiebert, ich habe zu Jake gehalten. Er hatte dann irgendwann seine Push-Up-Phase, wo er dann die Oberhand gewann und du dachtest, okay, es klappt es. Der Countdown passt aber auch dazu, wie halt damals Ted DiBiase mit Virgil dargestellt wurde. Und am Ende gab es halt doch das befriedigende Ziel, dass du halt ein DDT gesehen hast.
Das stimmt. Ich fand nur diese die Art und Weise, wie das dann zu Countout geführt ist. Klar hat man dann so den Million-Dollar-Dream so ein bisschen betont und so ein bisschen overgetan irgendwie. Aber Jake Roberts war ja kaum nach nicht mal 20 Sekunden in den Million-Dollar-Dream und war dann schon K.O. und konnte nicht mehr rein. Also
ja, okay, ging mir ein bisschen zu schnell. Dann streich mal das Finish, aber das Match an sich fand ich halt. Das Match an sich
war okay.
Ich fand das richtig cool von dem Erzählerischen, weil Anfangszeit war halt wirklich so, Jake Roberts hat mehrfach versucht, den DDT zu zeigen. Ted DiBiase ist gerade so rausgekommen, dreimal. Jake hat ihn auch gezeigt, von ey, ich hab dich ja schon dreimal drin gehabt fast. Nächstes Mal kriege ich dich. Und er hat halt gegengehalten und die Story ging halt oder der Aufbau war halt einfach so, von wegen, okay, Finisher gegen Finisher am Ende. Und ich mag halt einfach, wenn so eine Geschichte im Match quasi mit erzählt wird. Und Jake wurde ja auch als sehr intelligent dargestellt, dass halt aus dem Million Dollar Dream halt nicht nur so rausgekommen ist, sondern einfach durch Ringintelligenz halt Schwung genommen hat und dadurch durch den Schwung Teddy Biasi mit aus dem Ring geworfen hat und auch beim Finish, dass halt den Ringpfosten quasi zur Hilfe nimmt. Ja, ich bin kein Fan von Countouts. Das ist immer ein bisschen unbefriedigend, aber so hast du beide geschützt und eigentlich beide gestärkt.
Ja, aber es war halt schon, es gab schon viele Countouts. Also es gab jetzt, das ist der dritte Countout auf der Card gewesen. Ja.
Bei der WrestleMania.
Ne? Shaggy. Ja.
Ja, im Grunde habt ihr schon alles gesagt. Also man hat, das war das einzige Match übrigens außer dem Main Event, das über 10 Minuten gedauert hat an dem Abend. Das war auch schon aussagekräftig. Und ich hatte damals auch das Gefühl, das sind zwei größere Namen, die sich hier gegenüberstehen. Und weil keiner von denen ging dann geschwächt am Ende raus. Von daher war es okay, mehr muss ich zu dem Match nicht mehr sagen. Es war in Ordnung.
Ja. Und es hat ja dann auch quasi gleich Einfluss auf den nächsten Kampf genommen, weil zwar gab es ja dann noch so ein paar Promos von dem Big Boss Man und Slick und Akeem, aber dann hat ja auch Teddy Biasi ja den Big Boss Man noch hinterrücks attackiert, was aber nichts dran geändert hat, dass der Big Boss Man seinen ehemaligen Technik-Partner in 1:49 dann doch besiegen konnte.
Was keinen interessiert hat.
Genau, absolut. Mir war das auch damals total egal. David, wo wir gerade beim Thema Rassismus sind, wie war es eigentlich mit Akeem bei dir?
Das wollte ich fragen. Wenn er rassistisch ist, dann doch bitte dieses Gimmick, oder?
Ja, natürlich ist es rassistisch, aber war schon als Kind so, dass ich damit einfach nichts anfangen konnte. Also ich wusste halt nicht, welche Symbolik jetzt da für was steht. Ich habe halt den Kontinent gesehen, aber das war es auch schon, aber die Hintergründe halt nicht. War nie ein Gimmick, wo ich sage, bitte mach das nochmal. Sondern das ist halt
heute, wirklich
eher ein Charakter, wo man... Ja, jeder hat, glaube ich, so bei sich so eine Schublade, wo man einfach Sachen reinpackt und so tut, als wäre es nie da gewesen. Und so geht's mir bei dem Gimmick als auch bei dem Match. Also da weiß ich sogar als Kind, dass ich das Match scheiße fand.
Das Match, das 1:50 gedauert hat, das ist so, kann gar nicht
ich
so schlecht
halt sein. Ich fand das halt so belanglos.
Es war belanglos.
Dachte, warum?
Aber man muss auch bedenken, das war ja wirklich eine Fehde der beiden gegeneinander. Die waren ja ehemalige Tag-Team-Partner bei den Twin Towers, Akeem und der Big Bossman. Und die haben sich getrennt und Bossman ging jetzt gestärkt aus der Sache raus, hat auf seinen Push gewartet, denn so einen richtigen Push hat er ja nie wirklich bekommen. Das außer Fäden gegen den Mountie und Nails, gegen Gegner quasi, die fast für ihn fast geschaffen wurden. Ja, aber ansonsten, der Big Boss Man war für mich dann auf jeden Fall auch ein cooler Wrestler, ein großer Name, von dem ich dachte, dem könnte wohl noch was Großes werden, so nach dem Kampf.
Ich fand der gegen Nails zum Beispiel viel cooler.
Da habe ich auch schon mehr Wrestler geschaut. Also ich weiß jetzt nicht, ob Nails unbedingt der bessere Wrestler als Akeem ist.
Also ja, das ist aber so vom Bezug her für mich als Zuschauer. Weil hier ja, war einfach, Akeem war für mich so ein Wrestler, den hasse ich nicht, den liebe ich nicht, der war mir einfach nur piepegal.
Man muss aber sagen, dass Akeem als One-Man-Gang schon ein großer Name war. Also das war schon als Heel gerade. In der WWE vielleicht war ein Upper-Mid-Kader, aber so in anderen Regionen war der auch schon tatsächlich ein Main-Eventer in anderen Ligen. One-Man-Gang ist ja auch immer noch ein Name, den man heutzutage noch kennt. Und den hat man ja auch bei der Gimmick Battle Royale gesehen, unter anderem.
Oh ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, ich fand das also schon ein bisschen merkwürdig. Vielleicht hat man da auch ein bisschen zu wenig Zeit am Ende gehabt oder sonst irgendwas. Also das war schon ein relativ kurzes Match dafür, dass das eigentlich eine aufgebaute Fehde gewesen ist. Ne? Aber wie Shaggy schon gesagt hat, Big Boss Man geht hier gestärkt aus der ganzen Geschichte hervor. Auch gab es ja auch so eine Geschichte, wo er dann wirklich Akeem auch am Boden liegen quasi hochgestemmt hat, als er sich aus dem Pin befreien wollte. Das fand ich auch ulkig irgendwie. Aber naja. Nächstes Match. Rick Rude gegen Jimmy Snuka. Eigentlich auch zwei große Namen, aber auch zwei Namen, die bei der WWF ja auch oft dabei waren. Klar, Rick Rude, IC-Champion, durfte auch mal den Warrior besiegen. Jimmy Snuka hatte auch seine großen Fäden gehabt, aber ja, dann doch nicht so, ich weiß nicht, also beide jetzt waren woanders erfolgreicher, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und hier, das war auch ein, ja, reines Match, damit die auf der Card gewesen sind, oder, Shaggy?
Naja, Snuka war tatsächlich ja in den 80ern mal zeitweise die Nummer 2 hinter Hogan. Das auch schon.
Stimmt.
Und er wäre sicherlich auch zu was Größerem aufgebaut worden. Die Pläne gab es aufgrund seiner Statur und seiner Ausstrahlung, die er vielleicht zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr hatte. Aber da kam ja dazwischen, dass er tatsächlich wegen Mordes irgendwie unter Mordverdacht stand, was dann auch fallen gelassen wurde heutzutage. Da gab es ja dann nochmal eine Gerichtsverhandlung. Er soll ja ein damaliges ja eine damalige Affäre im Hotelzimmer umgebracht haben. So, das ist, da gibt es immer noch genug Beweise. Erst aufgrund seiner Krankheit gab es dann nie eine Verurteilung oder nie eine lange Gerichtsverhandlung. Hier, das Match stand, war dafür da, tatsächlich Rekrut nochmal stark darzustellen, weil Rekrut ja ein alter Fehdengegner, was du gesagt, das Ultimate Warriors war und die Fehde damals um den IC-Titel doch relativ ausgeglichen war und man ihn als ersten Gegner auch für den Ultimate Warrior, für den nächsten Champion nochmal ausgesucht hatte. Also der sollte gestärkt aus Situation rausgehen und kurze Zeit im Main Event Picture nochmal mitspielen. Von daher war der Kampf in dem Fall im Vergleich zu anderen Kämpfen auf der Card schon sinnvoll.
Das stimmt. Ja, aber sonst, also war jetzt nicht, der war eben da. Ich fand Jimmy Snuka mochte ich damals eigentlich immer ganz gern. Also auch zu der Zeit schon, da war er ja auch schon ein bisschen über seinen Zenit drüber und war auch schon einer der Älteren. Aber ich fand trotzdem, dass der irgendwie einen coolen Look gehabt hat. Und mich hat er damals schon so ein bisschen fasziniert. Und Rick Root, ich muss immer sagen, Rick Root mit der WCW-Musik kommt immer noch besser rüber als der Rick Root mit der WWF-Musik. Also als alter Theme-Mensch. Sollen wir direkt zum nächsten Match springen? David, oder willst du noch was sagen?
Nö.
Gut, dann springen wir direkt zum Main Event. Das war ja dann auch wirklich hier. WrestleMania 6 wird häufig als One-Match-Show bezeichnet und da können wir gleich auch mal kurz drüber sprechen, ob das wirklich so der Fall ist. Main Event war natürlich Title for Title, WWF Intercontinental gegen WWF World Heavyweight Champion, Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior. Und deswegen erstmal meine erste Frage. David, würdest du sagen, das hier war eine One-Match-Show oder ist das für dich mehr?
Nö, es hat halt ein einziges wirklich herausragendes Match und das war das. Das hat alles überschattet, war ja schon beim Intro-Video der Fall, was ich morgen als Kind super geil fand mit den Sternen.
Liebte ich auch, ja.
Und du dann diese Konstellation hattest, dass halt zwei Urgewalten aufeinander trafen, beide Faces, beide Champions. Ja, fetter ging es halt zu der Zeit nicht. Und aber erstmal meine Frage an euch, zu wen habt ihr gehalten damals?
Ich war natürlich für den Ultimate Warrior. Shaggy?
Ich war natürlich auch für den Ultimate Warrior. Das war ja einer meiner Lieblinge zu dem Zeitpunkt. Olaf war ja auch ein Riesenfan, wie wir wissen. Tatsächlich habe ich ganz klar zu dem Ultimate Warrior gehalten. Hogan, mit dem konnte ich schon damals nicht so viel anfangen. Ich habe zwar den Star in ihm gesehen, das habe ich ihm abgenommen, aber so ansonsten war ich nicht mehr geflasht von dem Charakter Hogan, tatsächlich.
Ich finde die Musik immer mega bei ihm.
Ja, das schon. Ich fand auch immer seinen Auftritt geil. Mein Problem war irgendwann, dass er mir schlicht und ergreifend mit seinen Kämpfen auf den Keks gegangen ist, weil ich irgendwie immer das Gefühl gehabt habe, die laufen nach demselben Schema ab. Gut, beim Warrior ist das jetzt nicht anders, aber der war auch nicht ganz so lange dabei. Also ich finde natürlich, einen Hulk Hogan hat man dann ja schon relativ lang gesehen und auch häufiger aufgetreten. Das war so mein Beweggrund. Und außerdem, man ist ja dann auch immer. Ich war damals dann immer eher für das Neue tatsächlich. Also Hulk Hogan war schon für mich sehr etabliert und ich wollte dann auch einen neuen Charakter haben. Und der Warrior dann eben auch mit seinem Auftritt, mit der Musik, dann auch, dass er hier als Einziger wirklich dann auch in den Ring gerannt ist, wirklich. Das fand ich halt eben geil. Und der hat mich sofort gefangen genommen und gebannt. Da geht gar nichts drüber.
Wir hatten ja auch die einmalige Situation, dass die Crowd fast Hälfte-Hälfte geteilt ist. Ich würde halt sagen so 45 Warrior, 55 Hogan.
Ja.
Und das war halt etwas, was dich auch als Zuschauer, selbst wenn du keine Verbindung hattest, total geflasht hat, weil das hat auch dieses Match getragen, beziehungsweise die Storyline, die halt im Match erzählt wurde, oder der Aufbau.
Ja, und ich glaube, das ist auch einer der Kämpfe, die könnte ich dir fast nacherzählen, weil ich den Kampf schon so oft gesehen habe. Also wenn ich mich konzentrieren würde, glaube ich, könnte ich diesen Kampf rekonstruieren und sowas. Also
und das Kräftemessen, ich werde nie das Kräftemessen vergessen. Ja, ja. Auch wer zuerst dann auf die Knie geht und dann der Blick von Hogan, dann und nochmal dagegen halten. Und wie dann die Fans, vergleichen kann man dieses Match eigentlich meiner Meinung nach mit WrestleMania 18, The Rock gegen Hogan. Und zwar von der Publikumsreaktion, beziehungsweise wie stark das Publikum jede einzelne Aktion gefeiert hat, dass halt ihr Liebling ein bisschen die Oberhand hat. Und hier ging es halt darum, zwei gleich stark im Grunde genommen. Und dann allein bei diesen Kräftemessen weiß ich noch, wie ich als Kind da richtig so, oh mein Gott, er ist auf den Knien. Und ich bin dann auch aufgesprungen. Hey! Und so ging es der Crowd ja auch. Also je nachdem, wer das gemacht hat, konnte man genau im Hintergrund sehen, übrigens sehr gute Kameraperspektive dabei, wie die ausgerastet sind. Aber wie sonst was?
Wir haben dieses Kräftemessen später auch in der Schule nachgemacht und solche Sachen.
Ah, also. Wir auch. Aber wir haben damals nie verstanden, wir haben es versucht nachzumachen, aber wir haben es halt nicht hinbekommen, weil wir nicht wussten, dass der andere nachgeben muss. Wie das denn da geht bei denen.
Bei Olaf hat es auch nicht hinbekommen, weil er die Arme nicht so weit hochbekommen hat. Aber egal. Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Match. Vielleicht mit das wichtigste Match. Eines der Top 3 Matches von der Bedeutung her in der WWE-WWF-Geschichte. Ganz klar. Unbedingt, man muss es unbedingt gesehen haben. Man weiß ja auch, dass es durchchoreografiert war. Von vorne bis hinten. Also das war einfach wirklich... Klar, da wurde nicht zwischen den improvisiert, sondern man hat wirklich das Match einfach aufgeschrieben, festgelegt und so haben sie es auch durchgezogen. Und es kam einfach richtig gut an. Ich glaube, bei Olaf und mir weiß ich es, bei David weiß ich nicht, ich glaube, wir fanden das sogar besser als Hogan und Warrior 2 bei der WWE. 8 Jahre später bei der WCW.
Ich muss mich überlegen, das ist schwierig, sich zu entscheiden. Was ich bei dem Match immer mochte, waren diese Stimmungsschwankungen, die du als Zuschauer erlebt hast, weil du hast halt gesehen, okay, jetzt hat zum Beispiel Ultimate Warrior die Oberhand, dann hat aber Hogan seinen Push-Up gemacht, dann, oh mein Gott, jetzt wendet sich das Blatt. Und es ging halt wirklich hin und her bei dem Match. Und das gefiel mir wirklich.
Bei mir war es so, ich habe ja wirklich dieses Hochpushen, was du auch jetzt gerade schon angesprochen hast, das habe ich bei beiden so wie so eine Art Finisher in meinem Kopf gehabt, weißt du, wie beim Videospiel so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, ja, wenn jetzt der eine das macht, dann muss ja der andere das machen. Aber eigentlich, der das zuerst macht, der ist ja dann im Nachteil, weil der andere kann ja dann nochmal zurückkommen und so. Also man hat ja dann damit genau das. Und man hat dann immer so mitgefiebert und wie du schon gesagt hast, das war eine emotionale Achterbahnfahrt auf die beiden, die uns die beiden hier mitgenommen haben. Und das Ding fesselt auch heute noch. Das ist jetzt kein technischer Leckerbissen in irgendeiner Art und Weise, aber das ist eine richtig geil erzählte Geschichte mit zwei Larger-than-Life-Superstars. Und das ist eigentlich ein Kampf, der für mich gerade das Wrestling in den frühen 90ern absolut beschreibt und der symbolisch dafür steht.
Es war ja auch ein bisschen Glaubenskrieg, weil das war eines der Matches, die halt wirklich innerhalb der Fans ja eine Splittung gemacht hat, weil du musstest dich entscheiden, zu wen hältst du? Das war halt nicht so, ja, ich mag beide. Nee, du musst dich entscheiden. Und derjenige, der ist besser, der wird gewinnen. Und das war halt schon eine besondere Konstellation.
Ja, und auch das Finish geht ja dann auch da einher, ne? Dass dann Hulk Hogan mit seinem Legdrop irgendwie daneben liegt und dann der Warrior seinen Big Splash zeigt. Anschließend, und dann der Three Count kommt. Und wenn man ja genau hinschaut, ich weiß, dass du da so drauf reagiert hast, ne? Wo er dann wirklich Hulk Hogan bei 3,01 quasi den Kickout macht. Sag mal, warum hast du das?
Ja, weil das einfach so typisch für Hogan ist, dass er halt nicht sauber verlieren kann oder halt als schwächer dargestellt wird, sondern unbedingt halt noch, im Grunde genommen das Rampenlicht auch stehlen, weil was er halt gemacht hat, war nicht nur dieser Kickout nach dem Pin, sondern anschließend auch diese ganze Mimik und so entsetzt geguckt. Und im Grunde genommen hat er ja, kann ich mal kurz ein bisschen ausführen?
Hol aus. Auch.
Es gibt ja den Film Die glorreichen Sieben und da gibt es eine Dokumentation, wo die Schauspieler sehr interessanterweise beschreiben, dass die in den Szenen, wenn die zusammen da sind, jeder eine Kleinigkeit macht. Der eine spielt zum Beispiel mit seinem Hut und mit dem Hintergrund, dass sie versuchen, das Rampenlicht zu stehlen. Und hier ist es für mich genauso. Ultimate Warrior gewinnt diese Schlacht, die verdammt gut ist, den Titel, aber du hast halt Hulk Hogan im Vordergrund, der im Grunde genommen so viel Gestik und Mimik macht, und wie sonst was, dass du eigentlich mit den Augen nicht auf den Sieger schaust, sondern auf den Verlierer. Und das kotzt mich immer noch an.
Das habe ich aber damals, muss ich ganz ehrlich sagen, so nicht empfunden. Sondern bei mir war es eher so, boah, war das knapp, so in dem Moment. Und ist es jetzt wirklich vorbei? Also Shaggy, wie hast du das damals wahrgenommen?
Im Grunde so, wie du das sagst, Olaf. Also ich fand das auch, das ist mir auch so nicht aufgefallen. Ich fand es auch krass, geiles Ende. Ich habe mich sehr gefreut für den Ultimate Warrior. Und am Ende gab es ja noch das Überreichen des Titels und sowas. Das war vollkommen okay. Also ich konnte damit sehr, sehr gut leben. Mich hat der Hogan gar nicht gestört in dem Match. Und
Nein, früher super, aber im Nachhinein.
Ja, aber im Nachhinein das ist mir damals auch nicht aufgefallen. Klar kann man sich darüber aufregen, aber bringt ja auch nichts, darüber aufzuregen. Aber lass mich mal ein bisschen ausholen. Am Anfang schuf Gott Himmel und nein, Quatsch. Also ich fand das Match, wie ich es gesagt habe, es war jetzt auch in nochmaliger Betrachtung immer noch herausragend. Das ist etwas, so ein Match hat, wir haben weder Hogan noch Warrior noch ein zweites Mal auf die Beine stellen können. Das ist einfach was Besonderes. Wenn man die Mount Rushmores der Wrestling-Matches erwähnt, dann ist das vielleicht sogar die Nummer 1. Also von der Bedeutung und allem drum und dran gibt es da wenig, was drüber steht tatsächlich.
Es war auch anders als die Matches zu der Zeit meistens. Muss man sagen, bei den Big Mans, die waren meistens eher kürzer und einer pusht sich hoch und dann war es das. Aber hier ging es halt dieses Hin und Her, das war einfach was anderes.
Ja, Man hat auch, wie gesagt, man hat die Bedeutung dieses Matches gespürt, man hat gemerkt, dass da, dass die was Besonderes erzählen wollen, dass die hier was Spezielles darstellen möchten. Es hat von vorne bis hinten funktioniert und ich, wie gesagt, klar, kein technischer Leckerbissen, aber von der Geschichte her, die hier erzählt wird und von dem Einsatz und allem drum und dran, ist das richtig geil und das funktioniert auch heute noch und das ist was, was Wrestling dann auch so toll macht. Und damit kommen wir mal zum Abschluss unseres Rewatch Podcast hier, ne? Ich habe ja schon gesagt, so im Nachhinein, wie habt ihr den Event gesehen jetzt, so viele Jahre danach? Shaggy vielleicht zuerst.
Ich habe ja, wie gesagt, nicht die Analysierbrille oder wie du es genannt hast, aufgezogen, sondern ich habe es versucht, mit den gleichen kindlichen Augen zu sehen, wie ich es damals gemacht habe. Und es hat tatsächlich gereicht. Ich hatte selbst Spaß, vielleicht sogar noch mehr Spaß als damals an Matches wie Big Boss Man gegen Akim, auch immer. Einfach nur die Charaktere zu sehen, weil ich auch wusste, das dauert nicht lang. Die sind gleich wieder weg. Das ist so, wie ich es mag eigentlich. So, die kommen zum Ring, haben einen schönen Entrance und verschwinden auch gleich wieder. Um Ring machen sie nicht, haben sie nicht so viel Zeit, irgendwas so viel falsch zu machen. Von daher war es okay. Ich habe Spaß gehabt, das Ereignis wieder zu sehen, tatsächlich. Sehr viel Spaß und wenn ich jetzt in dem Alter, quasi in dem ich heute bin, Wrestling anfangen würde und würde dieses Großereignis sehen, da würde ich mich tatsächlich durchquälen, die ersten 13, 14 Matches, bis es dann wirklich so richtig losgeht. Von daher, ich finde es schön, das nochmal jetzt besprochen zu haben, weil es einfach für mich damals so wichtig war. Ganz einfach.
Ja. Bei mir ist es genauso. Ich kann mich da 100% anschließen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr die Analysebrille aufgesetzt und habe da erstmal gemerkt, so, boah, 14 Matches, so viele Matches, die eigentlich nicht ganz so wichtig sind, aber es macht halt eben trotzdem Spaß wegen der Charaktere und natürlich auch wegen dem Main Event dann am Ende. David, wie war es bei dir?
Mit heutigen Maßstäben ist es natürlich eine Card, wo man sagt, boah, belanglos ohne Ende, bis auf Main Event. Allerdings mit ein bisschen Retrobrille oder mit Fanherz ist es halt schon eine Veranstaltung, die man gesehen haben sollte, einfach auch wegen der Crowd. Man sieht alle Wrestler von damals nochmal und kann einen Bezug herstellen und da ist halt ein Main Event bei, den man meiner Meinung nach als Wrestling-Fan auch gesehen haben muss.
Ja, bin ich komplett bei dir und ich glaube, damit können wir auch hier den Podcast beschließen. Dankeschön, Shaggy, dankeschön, David, mal wieder hier für so viel Wrestling-Nostalgie. Und damit sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Und es war nicht nur für euch ein Geschenk, für mich war es auch ein Geschenk. Tatsächlich habe ich mir das immer gewünscht, seit ich Podcasts mache, das mal wieder zu besprechen. Danke an Olaf, danke an David, dass ihr dabei wart und mir die Möglichkeit gegeben habt. Ich hoffe echt, dass wir sowas häufiger mal machen werden. Und danke an die Fans, die das angehört haben. Mir war es eine persönliche Freude. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.